Liebe Sportsfreunde, der Winter kommt immer näher. Höchste Zeit also, dass wir hier bei Sportsfreunde für einmal wieder in den Wintersport wechseln. Mein heutiger Gast, Marcel Perrin, ist mit Skialpin groß geworden und berichtet mittlerweile seit über 20 Jahren für die Schweizer Zeitung Blick darüber. Im Gespräch erzählt er, wie er zu seinem Beruf gekommen ist und was der Skisport so faszinierend macht. Als wir auf seine traurigsten und schönsten Momente seiner Laufbahn als Journalist zu sprechen kommen, nimmt er uns mit auf eine emotionale Reise, wie er den schlimmen Sturz von Daniel Albrecht 2009 in Kitzbühel erlebt hat und wie es danach weiterging. Außerdem erfahrt ihr, wer sein großes Vorbild ist und was das mit seinem Namen zu tun hat. Das und mehr gibt es in der neuesten Spezialfolge auf Schweizerdeutsch bei Sportsfreunde. Viel Spaß! Zur Info, das Gespräch mit Marcel Perrin habe ich im September 2024 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Marcel, schön, dass du da im Podcast bist. Bin Sportsfreunde, freut mich mega. Ist auch eine große Ehre für mich. Wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Die erste Frage wäre jetzt so für mich: Du bist Sportjournalist. Lebst du deinen Traum, deinen Kindheitstraum, oder?
Kann man eigentlich schon so sagen. Ja, ich bin im Bauernhof, auf einem Bauernhof im Berner Oberland aufgewachsen. Wir sind dann in meiner Schulzeit. Ist es kein Thema gewesen, dass man irgendwie so durch im Sommer ins Ausland in die Ferien ist. Wir sind immer bei 9 Wochen Schulferien habe ich auf der Alp oben verbracht. Ich habe mich dort ziemlich gelangweilt, ist mir zu wenig los gewesen, zu einsam. Und ich habe selber aktiv wahnsinnig gerne Sport treiben. Ich bin, das was Bub im Berner Oberland üblich ist, Skirennen gefahren. Ich hatte natürlich irgendwie so durch den Traum, mal Skirennfahrer zu werden. Aber das hatte ich viel zu wenig Talent. Ich war gleichzeitig ein grosser Fußballfan. Und auch dort habe ich gemerkt, dass es mir nicht lernt zum Profi. Aber ich habe irgendwann einmal herausgefunden, wenn ich über das Schreiben oder über das Berichten, dann hätte das den schönen Nebeneffekt, dass man lieber die Welt lernen kann. Und so, aufgrund von dem, ist eigentlich der Wunsch, den Beruf vom Sportberichterstatter irgendwann einmal zu ergreifen, der ist schon mit 10, 11, oder ist der gereift. Und ich habe wahnsinnig viele fiktive Fußballreportagen auf einen Band gesprochen und so weiter. Aber das habe ich nicht exklusiv, das machen ja Haufen andere auch, oder? Aber ja, ist klar, dass ich das jetzt mittlerweile seit 20 Jahren den Beruf darf ausüben. Das ist tatsächlich, zur einen Seite kommt das einem Traum gleich. Es gibt aber schon Momente, wo es so ein bisschen albtraumhafte Züge hat, oder? Also es ist, viele haben vielleicht schon ein, ein falsches Bild. Viele haben das Gefühl, ja, die reisen doch in der Weltgeschichte rum und sind bei den grossen Sportevents dabei und können das geniessen. Von geniessen kann man nicht reden. Das ist wirklich eine kalte Arbeit. Oder? Und gerade im Zeitalter vom Internet, ich sage immer, oder, der Online-Tsunami, da hast du eigentlich, wenn du auf Reportage bist, keine ruhige Minute mehr. Weil früher war es so, als ich angefangen habe, hast du gewusst, du hast am nächsten Tag so und so viel Platz in die Zeitung. Und dann hast du irgendwie geschaut, dass man das bis am Abend um 10:45, wenn Redaktionsschluss ist, dass die Artikel die entsprechenden Ziele abgegeben hast. Und heute bist du eigentlich rund um die Uhr bist du am Produzieren. Oder also, online gibt es keine Redaktionsschluss. Online läuft immer. Und ja, entsprechend ausgeprägt ist der Stress, den man hat in diesem Job. Aber ein schöner Stress. Überall ist er weg.
Was gibt es? Also ich weiss, dass du über den Skisport schreibst bei der Blick. Für welche Sportarten schreibst du sonst noch?
Nein, es ist ja, also beim Blick oder betreut man ja höchstens zwei Sportarten, dass man sich eben wirklich das ganze Jahr gut auf das fokussieren kann, dass man so einen Informationsvorsprung herausholen kann, wenn man eben das ganze Jahr die Möglichkeit hat, die Leute im Andeckung zu nehmen. Eben, ich fokussiere mich im Sommer stark auf den Marco Odermatt beispielsweise. Aber, als ich im 2004 den Blick bekam, habe ich irgendwann einmal das Gefühl gehabt, ja, im Sommer oder hat schon noch für etwas anderes Platz. Und ich bin dann irgendwie so durch mehr oder weniger zufälligerweise einmal an ein Schwingfest gekommen. Und das war in einer Zeit, wo Schwingen eigentlich in den Schweizer Medien nicht gross stattgefunden hat. Und ich hatte aber das Gefühl gehabt, an diesen Schwingfesten sind die klassischen Blickleser und habe dann noch gesehen, oder, dass dort junge, moderne, coole Athleten kommen und habe dann mal den Vorschlag gemacht, oder, dass man mehr über Schwingen berichtet. Und dann hat man am Anfang mehr oder weniger ausgelacht und hat das Gefühl gehabt, das hat nicht so ein grosses Potenzial. Der damalige Chefredakteur hat aber gesagt, ja komm, probier es mal. Und das hat er relativ eingeschlagen, oder? Und ja, heute haben wir einen grossen Schwinger-Hype und ich berichte nach wie vor noch ein bisschen über Schwingen, aber nicht mehr im vollen Umfang, weil ich mache im Winter so viel mehr Stunden, dass ich im Sommer ein bisschen abbauen muss. Also, ich berichte hauptsächlich über Ski-Alpin-Männer und noch ein bisschen über Schwingen.
Wie bist denn du zum Skifahren, zu dem Ressort, zu dieser Sportart gekommen?
Ja gut, eben, es ist irgendwas, wo durch eine ist in der Natur von der Sache gelegen, dass ich irgendwie beim Skifahren gelandet bin, weil ich eben im Berner Oberland bin aufgewachsen und dort ist das Freizeitbeschäftigung Nummer 1 in Ski gewesen. Ich habe eigentlich immer wollen Fußballreporter werden. Es ist aber so gewesen, 1998 bei der Berner Oberländer Zeitung, wo ich das Volontariat gemacht, die haben mal gesagt, gegangen mal an den Ski-Weltcup-Final auf Gran Montana. Hat er das gemacht und hat dann eine Geschichte gemacht mit dem Marco Büchel. Der Marco Büchel war dann eigentlich noch ein No-Name gsi, Liechtensteiner, der mit der Schweiz trainiert hat. Man hat aber gewusst, oder, dass er Potenzial hat. Und weil er eben mit der Schweiz trainiert hat, kann ich einfach mal eine Geschichte übergeben. Und ich habe mich auf Anhieb mit ihm sehr, sehr gut verstanden. Ich habe mich so ein bisschen angefreundet mit ihm. Und irgendwann einmal hat er dann gesagt, die Liechtensteiner Medien, die suchen jemanden, oder die hätten Bedarf an jemandem, der es im Skiweltcup berichtet und so ein bisschen den Liechtensteiner Fokus legen. Und dann habe ich dann gedacht, könnte das einmal machen. Und dabei nicht viel Geld verdient, weil die kleinen Zeitungen haben mir nicht wahnsinnig viel zahlen können. Aber es war von dem her eine sehr gute Schule, weil ich als Liechtensteiner Berichterstatter, der sehr nah war bei Marco, der sehr beliebt war, die Top-Shots von dieser Alpinszene sehr, sehr gut lernen kennen. Der Marco hatte einen sehr guten Draht gehabt, dann zum Hermann Mayr. Der Hermann Mayr, der absolute Top-Star war. Und der Hermann Mayr hat dann auch mich irgendwie gut gefunden. Und ja, so ist es dann entstanden, dass ich plötzlich ganz viele exklusive Geschichten hatte vom Hermann Mayr. Und irgendwann mal die grossen Schweizer Zeitungen haben, dann ist das auffallend. Und die hat gesagt, wieso hat eigentlich der Liechtensteiner so viel exklusives Zeug vom Hermann Mayr? Und dann habe ich dann 2002 ist der damalige Skichef vom Tagesanzeiger, der Robert Höppel, zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich Lust hätte, für einen Tag zu arbeiten. Und kurz darauf ist das Angebot vom Blick gekommen. Und letztendlich bin ich dann im Blick gegangen. So ist das entstanden.
Was hat dich am Schluss zum Blick gebracht? Also hast du selber können entscheiden oder ist es am Schluss, wieso Blick und nicht Tagi?
Relativ einfach. Der Robert Höppelzeder, der dann verantwortlich war für das Skiressort vom Tagesanzeiger, der hat dann kurz darauf abend aufgehört mit dieser Funktion beim Tagesanzeiger. es hätte beim Tagesanzeiger jemanden gegeben, der mich nicht so gut gefunden hat.
Also sein Nachfolger sozusagen dann?
Nein, nicht mit dem Nachfolger selber. Oder mit dem hätte ich es okay gehabt. Aber es hat eine Mitarbeiterin gegeben in diesem Ressort, die irgendwelche Vorurteile hatte gegenüber mich. Und so war es dann nachher naheliegend, dass ich beim Blick mit meinem Blick anfangen kann. Und das ist schon gut so. Ich habe dort die perfekte Spielweise.
Würdest du sagen, du hast das wie schon an dich in dir gehabt, das Boulevardeske, oder hat man das nach bis nach Learning by Doing gelernt? Weil das ja schon eine andere Art vom Herangehensweg vom Journalismus ist als jetzt anderer Journalismus, oder? Boulevardeske ist immer wahrscheinlich auch schwieriger.
Das ist logisch. Also ich muss einfach sagen, als Boulevardjournalist mehr unangenehme Geschichten machen. Aber letztendlich hat im Boulevardjournalismus immer fasziniert, dass der Mensch im Zentrum steht, logischerweise. Es ist ja aber nicht so, dass wir beim Blick in erster Linie Geschichten machen, welche Farbe die Unterhose von Marco oder Matt haben, sondern es geht im Endeffekt gleich stark um den Sport. Oder? Es ist einfach eine Mischung. Es muss natürlich immer irgendetwas sehr Menschliches drin sein. Aber der Sport kommt schon nicht zu kurz. Oder? Also mir hat die Kombination immer gefallen. Und ja, klar. Wenn natürlich, sage ich immer, das berühmte Beispiel von Silvan Zurbriggen, wo in Lake Louise vom Hoteldirektor ist rausgerührt wurde, weil irgendein Angestellter sich beschwert hat, dann ist das natürlich in einem anderen Medium nicht die ganz grosse Geschichte und bei uns natürlich schon. Das ist nicht immer lustig, oder, wenn man dann so Geschichten machen muss. Aber ja, es ist ein Preis inbegriffen. Ich muss immer sagen, oder, letztendlich ist es so, dass ich bei keinem anderen Medium so intensiv könnte über Skisport berichten, wie das beim Blick ist. Und ja, dann nimmt man halt auch die weniger schönen Sachen in den Kopf.
Was sind so die, wenn du zurückerinnerst, jetzt die Zeit, wo du jetzt so lange beim Blick schaffst, so die schönsten Momente oder die schönsten Schlagzeilen, die du hast schreiben und die schlimmsten hast du müssen schreiben oder wo dir schwer gefallen ist?
Also das Schlimmste war natürlich die Berichterstattung über den Horrorsturz von Daniel Albrecht 2009 in Kitzbühel. Ich habe dann noch am Tag vorher habe ich mit ihm ein ganz spezielles Shooting haben wir mit ihm gemacht, weil das ist irgendwie knapp 2 Wochen vor der Skiweltmeisterschaft in Waldisère gsi und wir haben dann gesagt, wir wollen unsere Skistars zum Thema Frankreich, also in einer typisch französischen Rolle, fotografieren. Und wir haben uns dann beim Albrecht haben wir entschieden, dass wir ihn als Napoleon verkleiden. Und dann ist das, oder? Dann Mittwoch am Abend, nach dem ersten Training, haben wir das Shooting gemacht. Bin anschliessend noch lange mit ihm an der Bar gesessen und haben wir wirklich über Gott und die Welt diskutiert. Ja, dann irgendwie 13, 14 Stunden später, oder, habe ich zum einen um sein Leben müssen bannen. Ich kann sagen, oder, er war mir dort oder, also als Mensch sehr, sehr nah gewesen. Sehr stark Zeit. Das war schon ein Moment, oder, wo ich Tränen vergossen habe, wo ich gebrüllt habe. Und gleichzeitig musste ich funktionieren. Oder? Es ist natürlich bei uns beim Blick ist der Ausnahmezustand ausgebrochen. Online war dort noch nicht so ausgeprägt, oder? Aber im Print hat man natürlich gesagt, oder macht man den Sportteil oder komplett auf den Albrecht. Ich bin mit dem Fotograf Otto Marti damals sofort in die Uniklinik auf Innsbruck. Quasi die Eltern abfahren, die aus der Schweiz angereist sind. Und ich weiss noch so, wo Mutter zu mir gekommen ist und mich gefragt hat, oder, ob ich ihr könnte das Handy-Ladegerät anlassen, weil es Zeit für sie alles schnell gegangen. Sie hat fast keinen Akku mehr und sie hat selber kein Gerät mitgenommen. Und dann haben wir das gegeben. Und dann hat sie dann so gesagt, ja, Dani, gib mir es dann zurück. Und ich weiss dann noch, gedacht, oder, ja, aufgrund von den Informationen, die ich von den Ärzten hatte, hat es dann näher so ausgesehen, dass mir die Dani Albrecht das Gerät nie mehr zurückgeben kann. Er hat es aber glücklicherweise geschafft. Nach 21 Tagen im Koma ist er erwacht. Und das ist für mich gleichzeitig nachher der schönste Tag als Reporter oder einer der schönsten Tage. An dem Tag, wo der Dani ist aufgewacht, ist der Carlo Janka, der mit ihm in Kitzbühel das Zimmer geteilt hat, ist Schweizer Slalom-Weltmeister geworden im Valbisère. Also du hast quasi den grossen Jubel auf der Piste. Aber noch schöner ist die Tatsache, oder, dass der Dani Albrecht wieder ist aufgewacht. Und ja, das war für mich eine unglaubliche Lösung, weil ich habe dann natürlich eben 21 Tage lang habe ich jeden Tag oder habe ich irgendeine News müssen haben vom Dani Albrecht. Und jetzt hat es natürlich auch den Tag gegeben, wo es eigentlich keine News gegeben hat, oder, wo man hätte müssen sagen, stabiler zu, oder zu können sagen, der Zustand ist stabil, aber nicht mehr und nicht weniger. Und das hätte natürlich unsere Chefredaktorin nicht gelangt. Und ich muss sagen, ich habe dort in dieser Phase habe ich die extrem grosse Unterstützung gehabt von seinem Manager, von Giuseppe Frey, wo mir jeden Tag oder irgendetwas Kleines oder, hat geliefert, also, dass man, wo man hat können grösser machen konnte. Und wir haben dann einfach die Abmachung getroffen mit dem Giuseppe Frey. Er gibt mir jeden Tag etwas, oder dafür machen wir keine Paparazzi-Bilder im Inselspital. Also es hat sehr wahrscheinlich, oder es, wenn der Dani Albrecht ein Engländer wäre, oder dann hätte es höchstwahrscheinlich irgendeine Paparazzi gegeben, der versucht hätte, irgendwie eine Spitalfassade raufzuklettern und Bilder zu machen, oder wie der auf der Intensivstation liegt. Das war bei uns alles kein Thema gewesen, und das haben wir, ja, im Endeffekt haben wir das alles wunderbar können machen. Aber es war die intensivste Zeit in meiner Laufbahn.
Das können wir gut vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, das sind so Sachen, das sind so wenige Sportsachen, wo man sich zurückerinnert, wie was passiert ist. Das gehört für mich dazu. Den Sturz sehe ich immer noch vor mir, wie das passiert ist. Und ja, also da ist man als Zuschauer auch vom Fernsehen einfach schockiert gewesen, oder? Dass das so, ja, aber man ist auch irgendwo durch, hat man wieder durch das wieder gesehen oder gemerkt, wie schnell in so einer Sportart so etwas kann passieren, oder?
Ja, der dritte Grad ist selten irgendwo so schmal wie im alpinen Skisport, vor allem im Abfahrtssport.
Ja, weil du bist so schnell unterwegs, 120, 130 mehr Kilometer pro Stunde, im Prinzip nur auf zwei Bretter und nicht groß gesichert. Gut, heute hast du Rückenpanzer und hast du
Sehansachen, aber da einmal verhalten, ja, aber auch heute, oder? Da ist nach wie vor, wenn man es vergleicht beispielsweise mit MotoGP, die sind viel besser geschützt, weil ja, wenn ein Skirennfahrer könnte sich nie so ganz körperlich schützen wie ein Dörfrennfahrer, weil ja sonst der Aktionsradius oder der Bewegungsradius eingeschränkt wäre.
Ja, absolut. Ja, klar, logisch. Ja.
Also, er wäre zugstabig unterwegs auf der Piste, oder wenn er mit so viel Schutz bestückt wäre, oder wie ein Dörfrennfahrer. Und darum hat halt eben, ja, würde der Skirennfahrer nie die Knautschzone haben, die er eigentlich bräuchte, oder wenn er mit 130, 140 km/h in einer Fangzone einschlägt.
Ja, absolut. Ja. Das ist...
Und darum ist auch immer, auch bei mir als Reporter, ist auch die Angst, dass es etwas könnte passieren, das ist ein ständiger Begleiter von mir.
Wie kommst du damit klar? Oder wie hast du das gelernt, mit klar zu gehen?
Ja, es ist irgendwie so durch, dass es gehört zum Beruf, oder? Ich meine, es ist vergleichbar mit einem Kriegsreporter. Der weiss auch, wenn er in den Krieg einrückt. Und das ist der Unterschied. Also wenn ich im Zielraum von einem Weltcup-Rennen stehe, dann weiss ich, mir wird höchst, wenn ich irgendwie einen Herzkasper habe, dann passiert mir dort nichts. Oder? Aber in einem Athlet, wo man ja doch eben eine Nähe aufbaut, oder, kann etwas passieren. Und der Kriegsreporter, der weiss, das sehe ich selber. Wenn ich diese Berichterstattung mache, dann kann ihm selber etwas passieren. Aber ja, man gewöhnt sich daran. Aber ja, es ist immer präsent. Und das ist auch immer, wenn alle zu mir kommen und beispielsweise sagen, ja, der und der ist in diesem Winter unschlagbar. Ich sage immer, ja, wenn man gesund bleibt. Aber es ist eben wirklich keine andere Sportart oder kaum in einer anderen Sportart oder das Verletzungsrisiko so ausgeprägt wie im alpinen Skisport.
Und das aber wiederum macht ja auch irgendwo durch die Faszination aus, oder, als Zuschauer. Ich meine, der Reinhard Fender war, glaube ich, der nicht so unrecht mal gesungen hat, das Leben der Sportler in einer Ziele sagt, sozusagen sagt, gerade die Faszination von der unglaublich schwierigen und risikohaften Sportarten macht das am Schluss aus, oder?
Ja, gut, auf der anderen Seite, weisst du, ein Fußballmatch schaust schon nicht, oder in erster Linie, dass du irgendwie spektakuläre Blutgrätschen siehst.
Das stimmt. Und, ja. Aber Formel 1 ist zum Beispiel auch wieder ein Beispiel, oder? Ja. Wahrscheinlich. Also, ja. Weil, wenn in Formel 1 nichts passiert, dann ist es für viele langweilig, dann sagen sie, ich freue mich eins. Aber
ja. Ich bin jetzt nicht ein besonders grosser Formel 1-Fan. Ich war es mal als Bub. Mir ist irgendwann mal technisch geworden. Aber ich bin als Bub, oder? Habe mich das sehr, sehr fasziniert. Die Zeiten von Ayrton Senna, von Nigel Mansell, von Nelson Piquet. Ich habe das sehr geliebt. Und ich habe jetzt aber nie eingeschaltet, oder? Weil ich gehofft habe, dass sich irgendeiner heftig reiht oder dass er abschießt. Ich bin dort vielleicht der falsche Ansprechpartner diesbezüglich. Und ich sage, der Skirennsport ist ja als solches so facettenreich und so spektakulär, dass es die Stürze nicht braucht. Und ich höre immer wieder mehr oder immer mehr Leute, die sagen, sie schauen am liebsten den Slalom.
Wie ist tendenziell am wenigsten passiert?
Nein, es ist einfach von der Dramaturgie her. Oder? Also du hast im Slalom eine sehr breite Spitze. Du hast wahrscheinlich im Moment in keiner anderen Disziplin so viel potenzielle Siegfahrer. Ich meine, der Riesenslalom ist die grosse Dominanz von Marco.
Ja.
Da ist eigentlich nur die Frage, oder, wer wohl zweit hinter Marco. Super-G dominiert er auch. Abfahrt gibt es auch nicht so wahnsinnig viele, die mit dem Marco können mithalten können. Aber im Slalom hast du 12, 13 oder was Rennen können gewinnen können. Und eben, ich höre das immer mehr, dass die Leute sagen, ich schaue am liebsten Slalom. Aber es ist natürlich auch super Dramaturgie, ähnlich wie im Riesenslalom. Du musst zwei Läufe ins Ziel bringen.
Absolut, das ist der große Unterschied zu Heimlauf.
Und der Führende nach dem ersten Lauf kommt im zweiten Lauf als Letzter dran. Gigantischer Druck, der auf ihm lastet. Oder? Er kann nur verlieren. Und dann muss er auch noch damit die Schlag kommen, oder dass er die schlechteste Piste hat.
Genau, das sagt man dann wiederum, das ist dann das, was der Beste aus dem ersten Lauf zeigen muss, kann er dann auf der bereits komplett ausgefahrenen Piste ähnlich gut fahren wie auf der Superpiste, oder?
Genau.
Ja. Wenn wir jetzt gerade das Thema Riesenslalom angesprochen haben, was haltest du dann von diesen Comebacks, die jetzt in diesem Winter werden kommen? Hirscher und Braten. Findest du das gut für den Sport? Findest du das, sagst du, muss das sein? Kannst du nicht einfach bleiben, wenn du einmal sagst, bist weg, dann bist du weg? Oder wie stehst du dazu?
Nein, für einen Skirennsport ist das natürlich ein Segen, oder? Das Comeback, gerade das von Marcel Hirscher. Ich meine, mit dem hat niemand gerechnet. Er war jetzt 5 Jahre weg, jetzt kommt er zurück. Und aufgrund von dem redet man jetzt natürlich in Kreisen, wo man vorher in Ländern, wo man vorher nicht über den Skisport geredet hat, redet man jetzt über den Alpinsport. Beispielsweise eben in Holland. Wir haben im Alpinsport immer ein bisschen das Problem gehabt, dass es ist einfach so, oder? Also seit ein paar Jahren interessiert das wirklich in der Fläche, nur in der Schweiz und in Österreich. Es ist nicht wie im Fußball, wo die ganze Welt, egal was passiert, über das redet. Und darum ist das wahnsinnig wichtig, dass jetzt dort ein weiterer Markt dazukommt. Und daneben gibt es noch den Lukas Braten, der von Norwegen auf Brasilien wechselt. Ich glaube jetzt nicht, dass man deswegen an der Copacabana ein Public Viewing haben würde, wenn der Weltcup in Sölden ist. Aber im Hinblick auf die Olympischen Spiele 26 würde der Braten natürlich auch in Brasilien medial ein grösseres Thema sein. Und ich habe es im Vorfeld oder habe ich gesehen, oder dass sogar ein Neymar irgendwie das auf seinen sozialen Medien das mit seinen, weiss nicht, 156 Millionen Follower Lukas Braten sein Zeug geliked hat. Und das ist natürlich ein riesiger Mehrwert für unseren Sport. Und das wäre wahrscheinlich deine Anschlussfrage, oder? Was man von diesen zwei darf erwarten. Ich gehe so bei. Der Braten war ja nur ein Jahr zurück, weg. Er hat eigentlich nie aufgehört zu trainieren und hat ja vor seinem Rücktritt hat er
ziemlich spannend mit Slalom-Kugel
gewonnen. Der wird sehr stark zurückkommen. Also da gibt es keinen Grund, oder, dass der nicht wird reüssieren würde. Zumal er seinen Fisspunkt oder hat können mitnehmen aus Norwegen. Also der hat schon im ersten Rennen ziemlich günstige Startnummern. Marcel Hirscher, auch er, hat eigentlich die letzten Jahre immer trainiert. Und ich weiss von Jörg Rothen, der jetzt bis im Frühling ist Trainer war beim Henrik Christoffersen. Christoffersen und der Hirscher, die haben ja regelmässig zusammen Tests gemacht für die Van Dier-Ski. Also der Christoffersen fährt ja im Hirscher seine Van Dier-Ski. Und bei diesen Tests oder, hat er Hirscher sehr, sehr gut kann er mithalten. Mit dem Christoffersen war es zum Teil auch schneller gewesen. Und jetzt kann man sich vorstellen, oder? Ich meine, der Christoffersen war immerhin im letzten Winter im Riesenslalom ein paar Mal zwei gewesen, hinter dem Marc Odermatt. Haben wir sich viel erwartet vom Hirscher. Und ich kenne ihn gut genug. Oder? Der ist so ehrgeizig. Der wird nie und nimmer zurückkommen, wenn er nicht Gewissheit hätte, dass er in gewisser Hinsicht konkurrenzfähig ist. Und er macht ja das Ganze natürlich auch oder, für seine Ski, die Van Dier-Ski zu promoten. Und das wäre ja eine grottenschlechte Werbung für Van Dier. Wenn er jetzt irgendwie mit 45 werden oder also da muss zumindest in die Top 10 fahren. Oder? Das kann man ihm sicher zutrauen. Nicht, dass er trotzdem mal schadet, aber er wird eine sehr gute Rolle können spielen. Zumal ihm ja jetzt Pfiss eine Wildcard gibt. Also eigentlich wäre es ja bei ihm im Gegensatz zum Braten so, er hat ja seinen Pfisspunkt die Guten verloren. Er hat jetzt eigentlich ja, irgendwie in der Region 60-70 müssen starten und Pies gibt ihm jetzt aber die Weltkarte und die lässt es zu, oder, dass er mit Startnummer 31 gut ins Rennen geht. Und ja, ist er mit Startnummer 31 traue ich absolut zu, dass der schon im ersten Rennen mal nach dem ersten Lauf in der Top 20 wird sein und dann mit den entsprechend günstigeren Nummern im zweiten Lauf oder einen Sprung macht.
Also eigentlich kann man sich darauf einstellen als Skifan, dass das im Riesenslalom und bei den Männern extrem spannend kann werden mit den Cracks, mit Odermatt, mit Braten, mit Hirscher. Je nachdem, wie du bei dir aus Boyer gesagt hast, natürlich auch mit den Verletzungs, wenn ich das einfach gut bewahre, eine würde
sagen, ja, so, oder?
Immer. Aber es ist halt, wie du gesagt hast, es gehört halt dazu bei dieser Sportart. Hast du, wo du angefangen hast, Sportjournalist oder wo du dich entschieden hast, hey, ich will das machen, hast du ein Vorbild gehabt oder jemanden gehabt, wo du gesagt hast, wow, so wie der würde ich mal gerne schreiben oder mal gerne sein oder irgendwie so?
Ich habe nicht ein Schreibensvorbild gehabt, aber ein Fernsehvorbild. Und das ist da die Legende Waldemar Hartmann. Und das ist auch der Grund, oder, warum dass ich mir in der Zeitung Marcel W. Perrin schreibe.
Okay, spannend, ja.
Es gibt ja nebst mir gibt's noch einen Marcel Perrin, das ist der Tourismusdirektor von Luzern. Und als ich so angefangen habe zu schreiben, hat das oft oder, zu Verwechslungen geführt. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, also ich ist davor gekommen, dass ich auf meiner Combox irgendwie drei Leute oder, auf dem Anrufbeantworter kam, die eine Nachricht platziert haben auf meinem Anrufbeantworter, wo eigentlich für Perrin in Luzern oder dann zumal, dann war noch das C-Max. Und dann habe ich dann mal gesagt, oder, ich tue mir einen zweiten Namen, einen zweiten Vornamen, der nicht in meinem Geburtsschein drin ist, den ich mir anlege. Und das ist eben Marcel W., zum einen für Waldemar Hartmann. Und mein Grossvater hat Wilhelm geheissen. Und die Onkeligen sind Walter, Willi und Werner. Also.
Perfekt, oder?
Darum Marcel W., ja. Und ich habe dann relativ früh mein grosses Idol, Maldi, weil er auch Skiberichterstatter war, in der ARD, habe ich ihn lernen kennen. Und dann ist er irgendwann mal auf Chur gezügelt. Hat ein paar Jahre dort gelebt. Und ja, wir haben noch heute sehr guten Kontakt miteinander.
Schön.
Und er ist für mich bis heute der beste Sportmoderator, was jemals gegeben hat im deutschsprachigen Raum. Er hat das einfach, die Duzmaschine, oder, hat man ihn genannt, oder, aber er hat es genau, oder eben mit dem kuscheligen, ja, für ein Schlusszeichen, also mit seiner mittigen Art, hat er es geschafft, dass ihm halt einfach die Sportler, oder, mehr erzählt haben, als einem anderen, oder, der vielleicht grossen Wert hat, gelegt auf irgendwelche Völligkeiten und Zeug und Sachen.
Mhm.
Also er hat mich stark inspiriert, ja.
Er hat ja auch
Fernsehgespräche, er hat die besten Gespräche geführt, mhm. oder, wenn man irgendwie hochprozentigen Drink hat vor sich gehabt. Und ich kann sagen, ich habe auch einen Haufen von meinen Interviews, die für Furore gesorgt haben, haben wir in Anwesenheit von einem guten Drink.
Das kann ich mir stellen, ja. Ja, er hat ja auch Fernsehgeschichte geschrieben, muss man nur mal Rudi Völler fragen. Mhm. Oder zum Beispiel, und da bleibt er natürlich auch nur schon wegen dem bleibt er vielen in
der... Wo er der Rudi Völler, oder, hat, wo er ihm hat übermässigen Weizenbierkonsum unterstellt, obwohl genau. Der Maldi Hartmann eigentlich nie ein Weizenbier getrunken hat. Oder Maldi Hartmann, sein Getränk war Wodka. So habe ich ihn noch lernen kennen. Oder bei der alpinen Ski-WM in St. Anton an der Bar mit einem ordentlichen Wodka in der Hand.
Ja, was kann man sich gut vorstellen? Also zumindest ich kann mir das gut vorstellen, ja. Dann, also er ist ja, der Waldemar Hartmann ist ja dann im Fernsehen gegangen oder im Fernsehen gewesen. Ist das nie für dich Überlegung gewesen, dass die von der Zeitung Richtung Fernsehen zu gehen?
Also nicht zum staatlichen Fernsehen, oder? Ich meine, wir machen ja heute einen Blick.
Blick TV, ja klar, heutzutage kann man
machen. Wir ja, klar. Oder nein, aber ich habe mich immer in erster Linie als schreibender Journalist gesehen. Und ich habe das nie angestrebt, die Position vor der Kamera. Ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, vor der Live-Situation. Weil, wenn du einen Artikel schreibst, dann kannst du dir mal Gedanken machen, wie formuliere ich jetzt das? Und dann, wenn dir vielleicht irgendwie die erste Ziele nicht geraten ist, dann gehst du nochmal auf das Laptop oder, und fährst wieder vorne. Und das kannst du auch als Moderator nicht in der Live-Situation. Oder der muss es auf Anhieb sitzen. Und vor dem hatte ich eigentlich immer ein bisschen Angst gehabt. Hast du aber gleich eben irgendwann mal machen müssen, weil nachdem man beim Blick hat angefangen, Live-Übertragung im Sport zu machen. Also ich weiss beispielsweise, meine erste grosse Kiste war 2000 Sitze, der Brünig geschrieben. Dort hat der Schweizer Fernsehen noch nicht übertragen. Und mein Chef hat irgendwie gesagt, jetzt machen wir das auf Blick Online, übertragen wir den Brünig schwingend. Und Perin, du kommentierst das. Und ja, da hatte ich also ordentlich den Gag in den Hosen. Aber es hat relativ gut funktioniert, weil einfach, es ist eine brutale Anspannung, bis du live bist. Und dann, ich meine, man weiss ja, von wo das man redet, von was das man redet. Oder? Es ist ja meine Materie, es geht ja schon. Aber ich habe das also überhaupt nicht gesucht. Also ich hätte das eigentlich dann lieber nicht gemacht. Aber nachdem dass das funktioniert hat, habe ich gewusst, okay, das geht. Und heute mache ich das regelmässig. Und ich mache das nicht ungern, aber es ist nach wie vor so, dass ich lieber schreibe.
Aber du hast wie entdeckt, dass es doch nicht so schwierig oder so ist, wie du es dir vorgestellt hast, oder? Also nicht schwierig. Ich habe schwierig im Sinn, wo du
für Leute, ich habe einfach gemerkt, oder, dass ich mit dieser Live-Situation umgehen kann. Mhm. Ich habe vorher, bevor dass ich das erste Mal gemacht habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, sobald oder, dass der Knopf auf rot ist, oder, bin ich so nervös, dass ich kein Wort mehr rausbringe. Oder?
Ja, das hat auch mal eine Stillangst, oder?
Ja, ja. Ja, ja.
Mhm. Hast du dort irgendeinen Vorrest und irgendein Coaching eigentlich gehabt? Oder einfach be free, go
for it? Das ist ja nichts. Ich meine, der Coach ist ja der Hocke, nicht neben dir.
Du hast nicht dem Waldemar angeleitet und gesagt, du, Waldi, ich brauche mal einen Tipp.
Nein, ich habe mich einfach ganz extrem vorbereitet. Also ich habe mich, glaube ich, auf nichts in meinem Leben so intensiv vorbereitet, wie dann in diesem Sommer auf die Live-Berichterstattung von Blühling. Und da viele Sachen, oder, habe ich auf Kärtchen vorgeschrieben gehabt, wo ich dann aber nachher gemerkt habe, das brauche ich gar nicht. Oder? Weil
das funktioniert auch so.
Es funktioniert zum guten Glück auch so, ja.
Aber würdest du so etwas auch im Ski-Alpin-Bereich machen wollen? Mal.
Ich glaube nicht, dass ich die Frage jemals stellen würde, weil das SRF, also ich glaube nicht, dass dort in den nächsten 20 Jahren wird anders wird Live-Recht haben als Schweizer Fernsehen. Aber ich habe es ja gemacht bei der Schweizer Meisterschaft. Also wir sind etwa 4 Jahre übertragen wir die Schweizer Skimeisterschaften live mit unglaublich guten Einschaltquoten.
Das kann man vorstellen, ja. Das hast du sonst nie gemacht, oder? Und das wird
möglich. Ja, und dort ist natürlich, ich weiss noch, wo Swiss Ski an uns hergetreten ist und gefragt hat, oder, ob wir die Schweizer Meisterschaften übertragen wollen. Ich habe gesagt, ja, das schaut doch niemand. Oder? Aber wir haben gesagt, komm, wir machen es einmal. Und völlig verblüfft. Und das ist natürlich auch die Schweizer Meisterschaft ist ja die Veranstaltung nicht von den grossen Stars, sondern von den Nachwuchshoffnungen. Und ja, dort ist natürlich die ganze Verwandtschaft, die nachher, oder, wenn der Kleine oder die Kleine zuerst mal im Fernsehen kommt, oder, dann will man das schauen. Oder? Und ja, zudem ist es einfach generell so, wenn der Skisport hat in der Schweiz so einen unglaublich grossen Stellenwert. Das ist die Sportart, die am meisten verankert ist in der Bevölkerung. Es ist halt einfach so, das ist die Sportart, die wir als erstes international realisieren können. Ich glaube, die erste Olympia-Goldmedaille, die wir geholt haben, war im Ski-Alpin. Bernhard Russi, oder, wo jetzt 77 wird oder 76 wird oder, und immer noch ein absoluter Volksheld ist. Ja, das ist einfach unsere Sportart.
Und man verbindet es auch von außen, oder? Also mit der Schweiz, mit dem Skifahren, ja. Bei Österreich auch mit dem Skifahren, so wie man Deutschland mit dem Fußball verbindet und andere Länder. Das ist einfach, das gehört aber dazu. Das ist auch schön, oder?
Ja,
kann man auch gut mit Werbung machen. Können so ist auf den schönen Bergen Skifahren.
Ja.
Und das ist auch so, ja. Hast du ein Lebensmotto,
entwickelt in deinem Leben, wo dich vielleicht die schweren Zeiten, du hast vorhin das alles mit der ganzen Geschichte mit Albrecht erzählt, vielleicht ein bisschen Kraft gegeben hat oder sonst einmal Kraft gegeben hat? Oder sagst du, so etwas habe ich nie gehabt, brauche ich nicht? Oder ist nicht mein Ding?
Ja, schon ein Leitsatz, aber das ist jetzt nicht unbedingt, oder, dass man den hat. Also vor allem in jungen Reporterjahren war mein Lebensmotto lieber vom Nachtleben zeichnet als vom Rollknie gemalt. Also, ich war halt wirklich einer, der extrem Nacht hat am Tag gemacht hat. Und ich habe dort auch, ja, die beste, bin dort auf die beste Geschichte gekommen. Ich meine, das ist halt einfach so, wenn man Trainer oder irgendwas, wo durch eine Stelle geht, nach dem Feierabend, je mehr das getrunken wird oder umso besser werden die Geschichten. Aber heute kommt es nicht mehr oft vor, dass ich nach Mitternacht noch auf der Piste bin. Ich muss auch noch sagen, ich habe 2019 bin ich an MS erkrankt. Und es geht mir zwar wunderbar, also man ist ja heute auch auf dem Gebiet, auf dem Gebiet sehr, sehr weit. Also die MS ist zwar noch nicht heilbar, aber man ist von den Medikamenten her so weit, dass man das sehr gut in Schach halten kann, in den meisten Fällen. Und, aber ja, es ist natürlich nicht förderlich für den Verlauf von dieser Krankheit, wenn man wenig schlaft. Also ich schaue heute, dass ich meine 7 Stunden Schlaf auf der Weltcup-Tour eigentlich habe und habe sie eigentlich immer auch.
Ja, das tut mir leid, dass das bei dir passiert.
Du musst dir nicht leid tun, weil es geht mir ja gut dabei. Oder? Also, Ulta rühren, dass es so bleibt. Aber ich kann im Moment wirklich nicht klagen.
Und wie hat sich denn das jetzt für dich, der Schreiberalltag, dein Sportalltag, beruflichen Alltag verändert? Dass du älter geworden bist, dass du gesagt hast, ich gehe jetzt nicht mehr voll auf die Piste, dass du sagst, ich mache jetzt vielleicht andere Geschichten, hat sich das irgendwie
geändert? Ich mache nicht andere Geschichten.
Aber du gehst anders an?
Ich gehe es anders an. Also, heute, anstatt coole Drinks zu mir nehmen mit irgendwelchen Trainern, telefoniere ich mehr mit Trainern und ich gehe mehr im Sommer mit den Athleten, mit den Trainern zu Mittag essen. Aber, na gut. Also, weißt du, ich muss natürlich auch sagen, es hat sich natürlich über all die Jahre im Schiri-Zirkus schon auch verändert. Man geht generell ein bisschen weniger regelmässig in Ausgang, als das früher war.
Man ist ein bisschen seriöser, wo man schon
sagt. Es hat nichts mit seriöser werden zu tun, sondern als ich in den Zirkus bekam, hat es eigentlich noch kein Internet gegeben. Und es hat kein Netflix gegeben. Und es hat
kein Instagram, kein TikTok, wo jedes Mal drauf
oder so. Die Unterhaltung hast du dir noch selber machen müssen. Du hast dich selber unterhalten. Du hast keine Apps gehabt,
ja,
die zur Unterhaltung beitragen haben.
Ja, das hat die Führung.
Du hast einfach automatisch mehr zusammen müssen machen,
ja,
um es lustig zu haben. Das ist halt heute, oder? Kann jeder auf sein Zimmer gehen und
selber sich unterhalten, Instagram und Co. Ja.
Das ist der grosse Unterschied.
Ist das für dich auch ein Faktor, du hast am Anfang auch ein bisschen erwähnt im Gespräch, dass das natürlich etwas geändert hat, das ganze Social Media Zeug, nur schon vom Ablauf für dich als Journalist. Ist das für dich auch ein Grund, warum sich die Athleten vielleicht auch anders behandelt als früher? Dass sie vorsichtiger geworden sind, wie sie was sagen, wenn sie etwas sagen, wie sie sich bewegen, wie sie wissen, dass jederzeit irgendwo ein Handy klicken kann und dann gehen sie mehr oder weniger mit guter oder schlechter Publicity steil und
ja, das mag beim einen oder anderen mag das so sein, ja. Aber ich meine, beispielsweise Marc Odermatt, dem ist das egal. Oder, der steht dazu, dass er es gerne mal oder krachen lässt. Er tut das nicht verstecken. Und ja, dann ist es immer gleich, oder, wenn dort irgendwelche Handykameras oder laufen. Wenn er nach der Hanekam-Abfahrt im Londoner in Kitzbühel so rauslässt, dass er macht das eigentlich schlau, oder? Weil er, der Marco ist einer, das ist so ein offener, ehrlicher Typ. Der ist absolut authentisch und darum muss er auch nichts verstecken. Oder? Aber der meint der andere, kann das schon so sein, oder? Dass er aufgrund von dem oder, eher zurückhaltend ist oder, und eher gewisse Veranstaltungen meidet. Ja.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Hat mit Sport zu tun, aber vielleicht nicht unbedingt. Gibt es etwas, was gibt es für dich noch beruflich, wo du noch erleben willst, erreichen willst? Gibt es Ziele, die du gerne mal schreiben würdest, bis du dann aufhörst?
Oder drei Ziele, die ich gerne würde lesen würde, das ist Holland neuer Fußballweltmeister. Oder? Das ist der, aber eben, die würde ich wirklich, die würde ich selber nicht schreiben, weil ich ja nicht über Fußball schreibe. Aber ich bin ein riesen Holland-Fußball-Fan.
Ich erinnere mich.
Hast du mal gelitten und in der Redaktion und meinem Holland-Fanatismus?
Oder? Nein, ich habe nie gelitten. Ich weiß, dass ich bin ja selber ein Fan von einem Verein, wo, wenn ich das ausspreche, das heisst, du bist ein Erfolgsfan und so, von dem her, nein.
Also ich kann wirklich bösartig werden, oder? Wenn jemand das Falsche sagt, im falschen Moment während einem Holland-Match. Oder? Das ist so. Das ist meine ganz grosse Schwäche. Aber eben, ja, die Ziele die würde ich gerne lesen, oder? Dass Holland Weltmeister wird.
2000 und, jetzt muss ich, lass mich nicht lügen, 2020
am liebsten.
Als nächstes, oder?
Ja.
Im Finale gegen Deutschland am besten, oder?
Das ist mir egal.
Das ist egal.
Das ist mir egal. Es ist ja nicht mehr so, dass die Rivalität zwischen Holland und Deutschland so heftig ist, wie sie mal war. Also, ob mich noch erinnere, mein erster magischer Oranien-Moment 1988, 21. Juni, im Hamburger Volksparkstadion, Halbfinale Holland-Deutschland, wo Ronald Koeman, wo der Ausgleich erzielt hat, nach dem Match, nach dem 2-1-Sieg mit dem Trikot von Olaf Thon in die deutsche Kurve geht und sich ein Viertel hat abputzt damit. So Szenen sieht man bei nichts mehr. Oder? Ich meine, das ist ja Holland-Deutschland, die Rivalität war ja so ausgeprägt lang, wegen dem Krieg. Ein Haufen, also die Holland-Generation dann von 88, oder, die haben jeder von denen irgendwo Verwandte gehabt, der im Krieg gegen die Deutschen gefallen ist. Das ist alles vergessen. Und jetzt ist ja bei dieser Euro in Deutschland, wo die Deutschen rausgekommen sind, die Spanier hat ja Bild-Zeitung eine Umfrage gemacht, für mehr, dass sie jetzt sind.
Holland.
70%. Will's, oder?
Hey. Du willst einfach das gesehen haben, wie die holländischen Fans dermaßen sympathisch agiert haben und ein Social Media Internet Trend die sind auch sehr, sehr. Man kann eigentlich gegen die Fans nichts haben heutzutage. Gegen die Art von offen. Also das, was ich erlebt habe, holländische Fans sind einfach nette Menschen und die feiern gerne. Mit denen kannst du nicht nur Fußball, sondern auch Alpin. Im Skiurlaub gut feiern, definitiv.
Ja, darum freue ich mich, wenn jetzt der Marcel Hirscher oder
die
Oranien-Legion oder aber es ist da ein Breit. Das Potenzial ist gross, weil es gibt eine Million Skifahrer in Holland.
Ja.
Der Wintersportort der Holländer ist Saalbach-Hinterglemm, wo das Jahr die WM ist.
Das
Saalbach-Hinterglemm hat im Prinzip alles auf die Holländer ausgerichtet. Auch wenn nicht WM ist. Und darum, ja.
Es wird lustig.
Aber es lustig wäre.
Das wird lustig, ja.
Ich meine, die Holländer haben jahrelang oder keine grosse Affinität gehabt zur Formel 1. Hat nur ein paar Freaks interessiert. Oder? Und jetzt,
mit Verstappen sind sie.
Ja, genau. Oder? Mhm. Der Holländer ist sehr begeisterungsfähig. Also es braucht nicht so viel. Aber ich glaube gleich, oder bis der Marcel Hirscher kann gleich ziehen mit dem Verstappen und mit den Einschnellläufern.
Ja, gut, das wird man nicht mehr tun, oder? Aber bei Leiser. Ja.
Wird schon noch ein bisschen dauern.
Marcel, danke vielmals, dass du dabei warst.
Es hat dir
Spass gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Wunderbar gewesen, ja. Hat mich gefreut.
Und alles Gute weiter im Beruf, vielleicht privat. Und
dir auch. Nächstes Mal. Danke vielmals.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.